Ich muss sagen, ich hatte wirklich Angst. Das war so eine krasse Urangst, die ist so in mir hochgekrochen. Wir waren ja auch alleine. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man alleine ist, wenn man ja so leise ist. Ich meine, wenn man zusammen unterwegs ist mit einer anderen Person oder einer Gruppe, ist man laut und dann hat das so eine präventive Wirkung. Aber wenn man alleine ist, unglaubliche Gefühle des Glücks, weil wir das einfach so gut zusammen gemeistert haben. Früher dachte ich immer, ich muss mich immer pushen. Ich müsste irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Aber das ist jetzt gar nicht mehr. Was ich auch gemerkt habe, dass die Alpen für mich einfach so ein ganz wertvoller Resonanzraum sind. Ich bin so gefordert in allen in meinen Kompetenzen, also Entscheidungskompetenzen und Planungskompetenz, Orientierung und so weiter. Und das ist einfach wunderschön. Und gerade in den Alpen ist es besonders schön umzusetzen.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und nehme euch heute mit über die Alpen, nicht nur in die Alpen, sondern über die Alpen. Das tue ich nicht alleine. Ich habe jemanden zu Gast, die erzählt von ihrer Alpenüberquerung, und zwar Nadine. Nadine Regel. Nadine war nicht alleine unterwegs, sondern ist mit ihrem Hund Ralfi über die Alpen gewandert. In insgesamt 50 Tagen. Von München bis Verona. Davon wird sie heute berichten. Sie wird davon berichten, dass es gar nicht das ganz große Freiheitsgefühl war, was dieses Abenteuer bestimmt hat, aber dass da ganz viel anderes war, was sie als unglaublich wertvoll empfunden hat und was sie hat wachsen lassen. Wir werden Tipps für die Streckenplanung bekommen, und zwar nicht nur für eine Alpenwanderung, sondern generell für das Wandern in den Bergen. Wir werden auch erfahren, worauf es bei dem Bergwandern mit Hund ankommt, aber völlig unabhängig davon, ob wir jetzt selbst einen Hund haben, ob wir uns vorstellen können, mit dem mal wandern oder sogar richtig in die Alpen zu gehen, oder ob wir am liebsten ganz allein oder mit Freunden unterwegs sind. Es gibt heute eine Menge Inspiration für das Aufbrechen und für das Verfolgen von Träumen. Nadine hat auch ein Buch über diese große Wanderung geschrieben, ihr erstes. Das erscheint jetzt in 3 Tagen. Mehr Infos dazu und auch zu Nadine gibt's wie immer am Ende der Folge nach dem Gespräch und dann im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Den kannst du abonnieren unter christophförster.com/frei raus, wenn du es noch nicht getan hast. Ich hole Nadine gleich rein. Vorher atmen wir aber noch einmal tief durch. Wenn du Ideen suchst für Touren in den Bergen, Streckenbeschreibungen, Infos zu Ausrüstung oder du Geschichten lesen willst aus den Bergen, wo suchst du dann? Zuerst wahrscheinlich im Internet, Google, ChatGPT. Und da gibt's ja auch viele Infos. Nur erstens meist zu viele, sodass du die gar nicht sortiert kriegst. Und zweitens weißt du oft gar nicht, ob die Person, die diese Information teilt, überhaupt Ahnung hat von dem, was sie schreibt. Auch deshalb ist das Alpin-Magazin, mein Werbepartner für diese Folge, seit über 60 Jahren eine Institution. Weil dort Menschen arbeiten, die durch und durch vertraut sind mit dem Thema Berge, die hervorragende Kontakte haben und richtig tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Outdoor-Welt. Wenn ich beim Alpin-Magazin eine Info finde, dann weiß ich, dass sie von einer echten Expertin oder einem echten Experten kommt. Über die vielen Jahre, die es das Alpin-Magazin jetzt schon gibt, ist natürlich ein riesiger Pool, eher ein Ozean an Informationen zusammengekommen. Auch wenn das Bild hinkt, weil es bei Alpin ja um die Berge geht. Aber du weißt, was ich meine. In diesen Ozean kannst du eintauchen. Und zwar, indem du für nur 99 Cent 2 Monate lang das Digital-Abo Alpin Plus testest und damit Zugriff auf hunderte exklusive Produkttests bekommst. Auf das digitale Archiv der Printausgaben, auf extra für die mobile Nutzung aufbereitete Highlight-Artikel, Gewinnspiele und. Dieses Angebot gilt nur für Freiraushörerinnen. Alle Infos dazu findest du auf alpin.de/freiraus.
Thank you.
Liebe Nadine, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo.
Wo bist du denn eigentlich gerade? Also ich bin ja in Costa Rica, sitze hier gerade weit entfernt. Und wo sitzt du?
Ich sitze in meiner Wohnung in Garmisch und habe heute keinen Blick auf die Zugspitze, weil es stark bewölkt ist. Aber normalerweise sehe ich aus meinem Wohnzimmer die Zugspitze.
Wie lange lebst du da schon in Garmisch? Weil das ist ja nicht deine Heimat, oder?
Nee, also ich wohne jetzt in Garmisch seit 4 Monaten. Nee, sogar schon 5 Monate. Ich bin Anfang des Jahres hergezogen. Hab davor lange in München gelebt und aufgewachsen bin ich in Thüringen.
Warum Garmisch?
Ja, Garmisch ist auf jeden Fall eine schöne Stadt, super schön gelegen, mitten in den Bergen. Ist auch nicht so wahnsinnig weit von München entfernt, weil ich natürlich auch noch Freunde dort habe. Ich hatte aber immer den Wunsch, rauszuziehen aus der Stadt. Garmisch war irgendwie naheliegend. Eine sehr gute Freundin von mir ist auch hergezogen mit ihrer Familie. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich in die Berge ziehe, dann nach Garmisch. Und ich habe es bisher auch noch nicht bereut.
Ist ja eine super Base einfach, ne, für alles, was in den Bergen da so wartet zum Entdecken und Erkunden. Aber das ist schon was, was dich auch gezogen hat, oder? Die Berge?
Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe die Berge. Ich gehe schon, seitdem ich auch in München bin, regelmäßig in die Berge, also seit 2004. Und war auch oft eigentlich in Garmisch oder in der Ecke um Garmisch. Hier hast du ja das Wetterstein, das Karwendel. Innsbruck ist nicht weit. Und das ist einfach wirklich ein super guter Ausgangspunkt. Du sparst dir halt einfach eine Stunde Fahrt von München und hast eigentlich genau das, oder ich habe dann genau das, was ich möchte. Hohe Berge. Das Voralpenland ist auch sehr schön, aber das habe ich dann ja schon fast hinter mir gelassen, weil hier ja schon dann die hohen Berge anfangen. Also das ist das ernsthafte Gebirge sozusagen.
Ja, ich erinnere mich auch an eine Zugspitztour, die ich von Garmisch aus gestartet habe. Also da geht's ja direkt tatsächlich dann rein, ne? So an der berühmten Skisprungschanze vorbei, ja, dann da hoch und dann bist du ja ruckzuck drin. Sag mal, so diese Liebe zu den Bergen, so ein Gefühl für die Berge, das entdecken ja dann doch einige irgendwann. Ich habe gerade gestern mit meiner Tochter drüber gesprochen, hier in Costa Rica, die sagte, es ist ja verrückt, eigentlich kann man ja leben, wo man möchte. Das ist natürlich ein Privileg, das tun zu können, auch ein Privileg, dann diese Entscheidung einfach irgendwann treffen zu können, zu sagen, pass auf, ich habe nicht nur dieses Gefühl, diese Liebe für die Berge, sondern ich ändere dann tatsächlich auch was und ich will da auch wirklich leben. Diesen Schritt machen dann ja deutlich weniger als die, die dann diese Liebe entdecken zu den Bergen. Und manchmal trauern sie dem dann lange hinterher und sagen irgendwann, ach, hätte ich es vielleicht doch mal irgendwie machen sollen in die Berge. Wie war für dich diese Entscheidungsfindung zu sagen, ey, ich mach das jetzt einfach? War das relativ easy für dich, wie du so aufgestellt bist in deinem Leben? Oder war das dann doch auch ein Prozess und ein schwerer Schritt?
Also ein schwerer Schritt war es nicht. Also endgültig dann auf jeden Fall nicht. Es war einfach ein langer Prozess, würde ich sagen. Ich wohne eben schon länger in Bayern und München war aber eigentlich immer nur meine Basis. Ich habe Politikwissenschaften studiert in München und habe während meines Studiums schon viel im Ausland unternommen, habe Praktika absolviert, habe in Projekten gearbeitet auf der ganzen Welt und war eigentlich immer viel unterwegs. Und eigentlich dachte ich immer, dass das so mein Leben wäre, immer viel unterwegs zu sein. Aber die Berge waren natürlich immer in meinem Herzen und immer wenn ich hier war, war ich viel in den Bergen. Ich war auch quasi in Gebirgen weltweit unterwegs. Aber am Ende habe ich dann gespürt, dass es das, was mir vielleicht wirklich wichtig im Leben ist, ist gar nicht so weit weg. Es ist irgendwie nur so eine Stunde von München entfernt. Und dass sich das dann hier ergeben hat, war natürlich auch ein Zufall, weil eine Wohnung mit Hund in Garmisch zu finden, ist in etwa so schwierig, wie diese Wohnung in München zu finden. Eigentlich ist es unmöglich. Und es sind eben gerade Freunde ausgezogen und die haben mir die Wohnung angeboten als Nachmieterin. Und das war dann vielleicht auch Fügung, dass es am Ende dann wirklich dann so schnell ging. Also der Wunsch war ja lange in mir drin. Der Wunsch, irgendwo anzukommen, sage ich mal. Und ich wusste, dass es immer Natur sein wird.
Das möchte ich nicht so stehen lassen mit dem Zufall, weil ich glaube definitiv nicht, dass sowas dann Zufall ist. Natürlich fügen sich Dinge, aber ich finde immer ganz wichtig, ich habe das auch schon oft im Podcast gesagt, dass wir ja durch das, was wir, wie wir uns verhalten, wie wir uns nach außen dann auch geben und präsentieren, dass wir dadurch ja auch Dinge verändern. Und diese Freunde wussten vermutlich von dir, dass du da Interesse hast an sowas, ne? Also ein reiner Zufall, glaube ich, ist sowas ja nicht. Du hast ja da schon auch Signale ausgesendet, dass du dir das vorstellen kannst, oder?
also wie soll ich sagen, es war schon etwas komplexer, als wie ich das jetzt dargestellt habe, weil also ich kannte die beiden, die hier gewohnt haben oder beziehungsweise sie hatten ihr Büro hier und ich hatte aber mit der Frau des einen, der hier das Büro hatte, ein Interview und wir haben das hier in dem Büro gemacht, das Interview. Und dann meinten die beiden Männer, ja, wir wollen das hier aufgeben und wollen ausziehen und ich meinte so, ja, ich würde so voll gerne nach Garmisch ziehen. Und dann meinten die, ja, dann zieh doch hier einfach ein. Und dann haben die das geklärt, ob der Hund erlaubt ist. Und dann hat sich das alles so ergeben. Also es war schon, ich bin auch total die Verfechterin dessen, dass im Leben, also an Zufälle glaube ich nicht so richtig, muss ich schon sagen. Es ist eher so, dass man schon sein Glück selber in die Hand nehmen muss und dass man sich halt Schritt für Schritt dahin bewegt, wo man hin möchte am Ende. Man muss natürlich irgendwann mal herausfinden, wo will man hin. Und dann ist es einfacher, seinen Weg zu finden. Aber teilweise passieren auch Dinge, die einen relativ unbewusst auf den richtigen Weg leiten. Und dass das jetzt hier mit der Wohnung funktioniert hat, hat natürlich damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich habe Interesse. Aber ich konnte nicht wissen, dass diese Wohnung hier frei wird. Ich wusste ja auch gar nicht, was das für ein Büro ist und so weiter. Das war dann, vielleicht war es auch Glück und kein Zufall. Es war Glück und es sollte so sein. Und ich muss immer noch sagen, ich bin jeden Tag unfassbar dankbar, wenn ich hier auf die Terrasse gehe. Ich habe einen Garten sogar. Ich habe echt eine total schöne Wohnung mit Garten und der Hund fühlt sich auch total wohl, was auch natürlich sehr wichtig ist. Irgendwie ist es, habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen schon jetzt mal so ein Ankommen ist, was ich niemals gedacht hätte, dass ich gerade in so einer provinziellen Stadt jetzt mich angekommen fühle. Ich dachte, es sei irgendwo in Afrika oder lange dachte ich auch, Patagonien sei mein Seelenort und Nordnorwegen hat mir auch unendlich gut gefallen. Aber ich fühle mich jetzt gerade hier sehr, sehr wohl.
Am Fuß der Alpen sozusagen. Du bist ja da, ich weiß gar nicht, ob du in Garmisch auch vorbeigekommen bist, auf der Alpenüberquerung, die du gemacht hast, über die wir sprechen wollen heute. Du warst 7 Wochen unterwegs, einmal über die Alpen rüber. Wo bist du denn da gestartet?
Also wir sind von München nach Verona gewandert auf einer eigenen Route und Garmisch war nicht auf der Strecke. Das wäre nochmal ein extra Schlenker gewesen. Genau, ich habe mir die Route selber zusammengestellt, weil ich relativ bald gemerkt habe, dass die gängigen Routen mit Hund nicht so ganz umsetzbar sind, weil nicht alle Unterkünfte Hunde erlauben. Deswegen habe ich mich relativ schnell entschieden, einfach mir eine eigene Route zusammenzustellen und habe meine Lieblingsgebirge miteinander verbunden auf meine Route. Und natürlich wäre das Wetterstein auch dabei gewesen, aber ich habe mich fürs Karwendel entschieden, weil auch im Wetterstein es gar nicht so einfach ist, mit dem Hund unterzukommen.
Du hast einen Hund, den hast du aber noch gar nicht so lange. Den hast du gefunden in Portugal, auch auf einer Reise. Und zwar vor 3, 4 Jahren, glaube ich, ne? Wie lange ist das her? 4, 5?
Also es sind jetzt 5 Jahre, ja.
5 Jahre.
Es war 2020.
Der lief dir nicht einfach zu, sondern auch da bist du einem Ruf nachgegangen. Magst du es da mal mit hinnehmen, diese Geschichte mal kurz skizzieren, wie du den Ralfi, heißt er, gefunden hast oder wie ihr zusammengekommen seid?
Das könnte man schon als einen Ruf bezeichnen. Aus meinem Inneren würde ich sagen, ich habe mich 2020 im Herbst komplett selbstständig gemacht als Journalistin im Outdoor-Bereich. Also ich bin so schreibe viel über Bergthemen auch. Also Berge ziehen sich durch mein ganzes Leben im Grunde. Genau, und ich hatte mir überlegt, okay, jetzt bist du komplett selbstständig und kannst ortsunabhängig arbeiten und wo willst du hin? Und dann habe ich mir Portugal ausgesucht und hatte so ein bisschen im Hinterkopf schon, dass ich da auch mal nach einem Hund gucken möchte, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin und irgendwie war das dann immer wieder so mein Gedanken, dass es halt schön wäre, wieder einen Hund in meinem Leben zu haben. Dann bin ich nach Portugal, war dort ein paar Wochen, habe so einen Roadtrip gemacht mit einer Freundin von der Algarve bis hoch nach Ericeira. Das ist so an der Atlantikküste, ein sehr schöner Surfort. Ja, und dann bin ich einfach mal ins Tierheim gefahren. Habe ich mal auf die Homepage geguckt von Dogs of Portugal, die vermitteln Hunde ins Ausland. Und da habe ich den Ralfi schon gesehen. Aber damals hieß er noch Ralf ohne I. Ja, und er hat mir gut gefallen, aber ich wollte mich nicht festlegen, weil ich wollte das nicht von einem Bild irgendwie abhängig machen, ob ich jetzt einen Hund adoptiere oder nicht. Und ja, dann bin ich ins Tierheim gefahren und bin mit ihm das erste Mal spazieren gegangen. Und da war irgendwie schon was zwischen uns. Also ich meine, klar, das war das erste Treffen. Wir waren beide aufgeregt und so weiter, haben uns sicher nicht wirklich natürlich verhalten. Vor allem Hunde sind ja dann erstmal super vorsichtig und zeigen ja auch erst sehr spät ihre wahre Persönlichkeit oder können sich entfalten.
Gibt es durchaus Parallelen auch zu Menschen, ne?
Ja, voll.
Zu Männern vielleicht. Ich will keine Schubladen aufmachen.
Ja, also auf jeden Fall war das, also bei Hunden ist es definitiv so, dass sie wirklich eine gewisse Zeit brauchen. Aber es war einfach wunderschön mit ihm und dann bin ich halt noch ein paar Mal ins Tierheim gefahren, bin mit ihm spazieren gegangen, habe aber auch mal einen anderen Hund mitgenommen auf einem Spaziergang, aber das war überhaupt nicht das Gleiche. Und in diesem Tierheim waren ja 800 Hunde. Irgendwie war das schon krass, dass es dann am Ende Ralfi geworden ist, dieser eine Hund. Und ja, das war ziemlich krass. Und das hat mein Leben schon sehr positiv beeinflusst.
Hattest du damals schon den Gedanken, also bei der Wahl des Hundes, dass der auch bergtauglich ist?
Ja, also ich hatte das auf jeden Fall, also im Hinterkopf, weil ich ja sehr aktiv bin und natürlich sollte der Hund auch, also nicht zu kurze Beine haben, sage ich mal, aber er sollte trotzdem noch so klein sein oder so leicht sein, dass ich ihn auch mal irgendwo hochheben kann oder so. Ich habe halt zu der Vermittlerin im Tierheim gesagt, ja, ich suche einen Hund, der sportlich ist, der Kinder mag, weil ich halt vier Neffen und eine Nichte habe und der einfach freundlich ist. Und dann war Ralfi irgendwie so der perfekte Hund, weil er ist also körperlich super athletisch. Die Rasse ist jetzt nicht unbedingt gerade dafür bekannt, dass sie super sportlich sind, aber es sind auf jeden Fall sehr gute Jäger und sehr gute Sprinter. Genau, es war trotzdem natürlich ein Wagnis, weil ich wusste nicht, wie er das annimmt, ob er die Kälte mag, wie er Schnee mag, wie er sich im Fels bewegt. Aber das weiß man ja im Grunde eigentlich bei keinem Hund so richtig. Also jeder Hund kann ja, egal welche Rasse, sich so entwickeln, dass er dann vielleicht doch keinen Bock auf Berge hat oder auf Wandern. Deswegen bin ich dieses Wagnis eingegangen, aber ich habe gesehen, okay, der hat einen guten Vorwärtsdrang. Und wir sind ja auch spazieren gegangen und wir sind auch mal mit dem Auto zum Strand gefahren und so. Der wollte Dinge entdecken, war neugierig. Genau, und das war dann für mich relativ klar, dass er jetzt kein Sofa-Hund wird, sondern auch so einer ist wie ich, Outdoor-begeistert.
Ihr seid dann zurück nach Deutschland, ja, habt einige Touren schon miteinander gemacht und habt dann aber eben dieses große Abenteuer Alpenüberquerung euch gewählt. Jetzt hast du schon gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, auch Übernachtungsmöglichkeiten mit Hund zu finden. Ich habe keinen Hund, die Perspektive, die fehlt mir mal so ein bisschen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie extrem das ist oder wie schwierig das ist, in den Alpen unterwegs zu sein, dann mit Hund. Es gibt keine generellen Regelungen, dass in Hütten oder DAV-Hütten oder so keine Hunde erlaubt sind, sondern es ist von Hütte zu Hütte unterschiedlich oder wie ist das?
Ja, genau, es ist unterschiedlich. Es kann so sein, dass Hunde gar nicht erwünscht sind. Das liegt meistens daran, dass es auf den Hütten nur Lager gibt, also wo viele Menschen in einem Raum schlafen und dann ist es sehr ungünstig, wenn dann ein Hund mitgenommen wird. Sobald Hütten so Einzelzimmer haben oder Doppelzimmer oder vielleicht sogar Fünfbettzimmer, kann es sein, dass sie da kulanter sind. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, auf einigen Hütten dann im Winterraum zu übernachten. Das haben wir ganz oft auf der Alpenüberquerung gemacht, was halt auch toll ist, wenn du dann einfach deinen eigenen Raum hast. Also Winterräume sind die Räume, die eigentlich nur im Winter offen sind oder im Winter mit einem Schlüssel gangbar zugänglich sind.
Ja, wenn die Hütte gar nicht bewirtschaftet wird, ne? Also wenn da gar keiner ist, dann gibt es so einen Raum einfach wie so eine Notunterkunft sozusagen, wo du dann rein kannst.
Genau. Und da kann man halt dann im Sommer übernachten und hat halt seine Ruhe. Ich meine, das ist ja auf Hütten, im Grunde war das immer für mich so der absolute Luxusfall, wenn sie meinten, ja, ihr könnt im Winterraum schlafen, weil wir dann einfach alleine waren, keine Schnarcher hatten und unsere Ruhe hatten. Das war eigentlich das Allerbeste. Genau, und dann gibt's noch Möglichkeiten, dass Hunde so im Gastraum alleine schlafen dürfen, aber das wäre jetzt mit Ralfi nicht unbedingt möglich. Also der will dann schon da schlafen, wo ich auch bin. Genau, aber viele Hütten sagen halt einfach nein. Und das ist auch in Ordnung. Und viele Hütten haben eben auch schon negative Erfahrungen gemacht. Also mit Hundehaltern natürlich vor allem und Halterinnen. Die Hunde können ja am Ende nichts dafür. Aber da habe ich auch schon fiese Geschichten gehört.
Findest du die Informationen alle online oder wie findest du es raus?
Also online, also man kann auf jeden Fall immer erstmal schauen online, ob Hunde erlaubt sind. Manchmal sind diese Informationen nicht angegeben. Dann am besten einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und das ist total wichtig, immer vorab das abzuklären. Nicht einfach mit dem Hund dann vor der Tür zu stehen und um Obdach zu fragen, weil das halt dann für den Hüttenwirt oder die Hüttenwirtin sehr schwierig sein kann. Also das auf jeden Fall abklären. Und wenn es Zimmer gibt für Hunde, kann es ja auch sein, dass die dann schon von einer anderen Person belegt sind. Ist schon viel umfangreicher mit Hund, sowas zu planen. Wenn man auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, als Einzelperson unterwegs ist, kann man immer noch mal irgendwie in der Hütte unterkommen, auch spontan. Aber mit Hund geht das nicht. Also da darf man sich nicht drauf verlassen und auch aus Respekt einfach, dass man das immer brav abklärt vorab.
Und euer Plan war, in Hütten zu übernachten, also schon immer irgendwo in einem geschlossenen Raum zu übernachten? Oder hattet ihr jetzt nochmal irgendwie eine Notvariante, ein Biwak oder so dabei, kleines Zelt?
Es war schon immer der Plan war, dass wir auf jeden Fall in Zimmern unterkommen, also entweder auf Hütten oder in Pensionen. Und 3 Nächte haben wir auch mal im Zelt geschlafen am Kochelsee. Den kennst du ja, glaube ich, auch von deiner Tour, oder?
Ja, den kenne ich von meiner Tour, genau. In die andere Richtung quasi, von der Zugspitze dann Richtung Sylt hoch mit dem Stand-Up-Paddleboard. Der Kochelsee war der Ort, an dem ich dann aufs Wasser gegangen bin. Ach, zum schön. Ersten Mal.
Ja, das ist so schön dort. Und die Campingplätze sind auch echt ein Traum. Kommt man sehr gut unter. Und da ist halt in Bayern, hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Routenfindung oder Festlegung, weil es gerade da schon etwas schwieriger war mit Hund. Ich habe meine Route, glaube ich, sogar 3-mal angepasst und bin dann eher halt relativ, ja, also eher durch die Zivilisation gelaufen, weil ich dann halt in Pensionen untergekommen bin. Wollte halt direkt durchs Karwendel und über die Birka-Spitze, aber das ging nicht, weil die Hütten da wirklich niemand mit Hund haben wollen. Ja, und da wollte ich natürlich auch nicht bivakieren, weil, beziehungsweise mit dem Zelt, weil das einfach meines Wissens Naturschutzgebiet ist. Habe ich da nicht gemacht. Aber genau, dann waren es 3 Nächte und ich habe halt meine Campingsachen dort deponiert und hatte sie dann dort und habe 3 Nächte dort verbracht. Und es war auch einfach, es war unendlich heiß. Also wir hatten Wochen vorher nur Regen in Bayern oder in Oberbayern, also furchtbares Wetter. Und pünktlich am 18. August, als wir gestartet sind, wurde es einfach nur heiß. Also eigentlich ja total gut, dass es halt nicht mehr geregnet hat, aber die Hitze war schon echt anstrengend. Und genau, dann haben wir uns einfach mal so eine kurze Auszeit dann noch am Kochelsee gegönnt und waren dann 3 Nächte. Und das war auch wunderschön. Und im Zelt, also das hat uns beiden super gut gefallen. Also auch der Hund hat es geliebt. Deswegen wollen wir auf jeden Fall auch mal mit dem Zelt losziehen.
Wenn wir jetzt mal vorab auf diese Route drauf gucken, also ich möchte von dir gerne noch wissen, wie du die geplant hast, aber erstmal, wie lang war die eigentlich? Also ein paar Zahlen, hast du die im Kopf? Eine Distanz, vielleicht Höhenmeter? Wolltest du extra Höhenmeter reinbringen? Ne? Sportliche Herausforderungen, ein bisschen Abenteuer? Oder hast du geguckt, lieber ein bisschen flacher bleiben? Was waren so deine Kriterien auch bei der Routenwahl? Ist gleich 2 Fragen in einer, aber das kriegst du hin.
Gib mir Mühe. Genau, also die Strecke war am Ende dann gut 500 Kilometer lang. Also die wir gelaufen sind. Wir sind auch mal so ein paar kurze Etappen mit dem Bus gefahren, als es einfach zu heiß war oder als ich Ralfi angemerkt habe, dass es ihm nicht so gut ging an dem Tag. Da haben wir mal ein paar Kilometer abgekürzt. Aber gelaufen sind wir halt gut 500 Kilometer. Und dann Höhenmeter sind meinst du 23.000, glaube ich. Und ich meine, auf diese Zeit verteilt ist es total in Ordnung. Trotzdem bin ich halt so, also super stolz auf Ralfi, dass er das so durchgezogen hat und dass er mich auch mal mitgezogen hat. Ganz wichtig war bei mir immer zu wissen, welche Schwierigkeiten die Etappen haben, die ich mir aussuche. Also ich habe mir auf der Karte eben angeguckt, wo können wir übernachten und was sind dann die besten Verbindungswege zwischen den Übernachtungsmöglichkeiten. So bin ich eigentlich vorgegangen. Ich habe mit Kartenmaterial, also mit Papierkarten gearbeitet, aber auch mit digitalen Karten und habe mir halt immer angesehen, okay, wenn wir jetzt diesen Weg gehen, da habe ich jetzt eine Stelle, die ist schwieriger. Ich orientiere mich an der alpinen Wanderskala vom Schweizer Alpinclub, also vom SRC. Die teilen es ein in Schwierigkeiten von T1 bis T6. Und Ralfi und ich, wir schaffen T1 und T2 sehr gut und T3 auch. Aber da wird es schon recht anspruchsvoll für uns alleine. Also alle Wege T1, T2 war immer super, da habe ich mich gefreut. Und wenn dann mal eine Stelle T3 dabei war, habe ich mir die halt ganz genau angeguckt. Es war, auf einer Etappe war T3 schon wirklich sehr anspruchsvoll. Also es gibt da wirklich, darf man nicht außer Acht lassen, nur weil man vielleicht mal einen T3-Abschnitt irgendwo, vielleicht hier in den Alpen, in den Voralpen gewandert ist, kann es in Dolomiten ganz anders aussehen. Das ist ja beim Klettern auch so, dass da die Schwierigkeitsgrade halt stark variieren, je nachdem, wann auch der Schwierigkeitsgrad oder eine Route erschlossen worden ist. Also da kann der Anspruch auch immer noch ein bisschen höher sein. Und in Dolomiten war es schon anspruchsvoller. Aber grundsätzlich waren das, sind das meine Kriterien, also bis T3 keine Klettersteige, also keine richtigen Klettersteige, weil ich, also ich persönlich finde, dass man die Sicherheit des Hundes da nicht wirklich gewährleisten kann. Man kann ihn natürlich sichern, genauso wie man den Menschen sichern kann. Aber ich habe jetzt schon häufiger gelesen, dass Hunde auch in so schwierigen Klettersteigen dann blockiert haben. Und wenn du dann einen Hund hast, der nicht mehr weiter will, was machst du dann? Also das ist, ich persönlich verzichte auf Klettersteige. Ist nicht so mein Ding. Ansonsten ist eigentlich für uns jegliches Gelände gut. Also Geröll ist in Ordnung, also auch mit den Pfoten, die haben super gehalten. Das sollte man sich natürlich auch überlegen. Das ist sowieso, es ist schon sehr komplex. Also man kann jetzt nicht einen Hund haben und wissen, okay, der ist sportlich und dann auf einmal so eine riesige Wanderung machen. Das braucht einen ziemlich langen Vorlauf. Man muss den Hund gut kennen, sehr gut einschätzen können und man muss vor allem sich selber kennen. Weil man braucht einen riesigen Spielraum, was das eigene Können angeht, nach oben. Weil man ja nicht mehr nur für sich selber verantwortlich ist, sondern eben auch für den Hund. Und wenn man selber dann an die Grenzen gerät, wie will man dann den Hund noch koordinieren? Das ist genau, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und deswegen habe ich auch meine eigenen Ambitionen sowieso einfach zurückgedreht. Also die haben keine Rolle gespielt. Ich habe super schnell gemerkt, das ist eine Alpenüberquerung für den Hund und nicht mit dem Hund. Also das war auch irgendwie eine super schöne Erfahrung, so total entschleunigend. Also ich konnte quasi meine eigenen Ambitionen, konnte ich sagen, okay, gut, klar, du willst das und das schaffen, du hast diese Ziele, aber nein, du konzentrierst dich auf den Hund und dann war quasi auch meine Anspannung einfach gelöst. Und dann war das halt von Tag zu Tag, haben wir uns immer wieder auf die Routen vorbereitet oder die Etappen vorbereitet und ich habe jeden Tag seine Pfoten halt angeschaut, seine Pfoten und meine Füße auch mit Vaseline eingecremt, was total super war. Das ist eine total gute Prophylaxe, weil dann die Füße und die Pfoten geschmeidig bleiben. Und ja, weil die Hunde, ich meine, die sind ja nackt, also die Pfoten, die Hundepfoten sind ja nackt und die haben ja die ganze Zeit Kontakt mit den schwierigsten und krassesten Untergründen teilweise. Und da muss man wirklich sehr aufpassen. Das ist eigentlich so ein limitierender Faktor, würde ich sagen. Also einerseits die Fitness des Hundes, andererseits die Pfoten, die man immer überprüfen muss. Und natürlich auch das Alter des Hundes. Er darf nicht zu jung sein, also er sollte unbedingt ausgewachsen sein. Das müsste auch eigentlich ein Tierarzt abklären, eine Tierärztin, weil das auch von Hund zu Hund variiert, wann ein Hund ausgewachsen ist. Und ja, es gibt natürlich auch andere gesundheitliche Einschränkungen. Kurzschnäuzigkeit zum Beispiel. Also Hunde, die sowieso eine sehr kurze, so eine eingedätschte Schnauze haben, die haben auch im Alltag schon Probleme. Also ich wüsste nicht, ob ich das dem Hund zutrauen würde, solche Strecken dann zu gehen. Und auch bei Hitze. Gelenkprobleme können natürlich auch sehr einschränkend sein.
Ich will noch einmal zurückkommen auf, du hast erzählt, diese Skalen, diese Schwierigkeitsskalen, diese Schweizer Schwierigkeitsskalen. Wo sind die verzeichnet? Also für all die, die jetzt sagen, ah, total interessant, möchte ich mich auch mal dran orientieren, finde ich die auch in den gängigen Outdoor-Navigationsplanungs-Apps oder wo sind die zu finden?
Die sind in den Karten eingezeichnet, also halt in den haptischen, also in den Papierkarten, aber auch, also ich habe zum Beispiel jetzt mit Komoot geplant und da sind die Wege immer mit diesen Schwierigkeitsgraden ausgezeichnet. Also das war total hilfreich. Also das steht wirklich, also du guckst dir halt die Karte an, zoomst rein und kannst dann den ganzen Wegverlauf von A nach B, kannst du dann so halt so abfahren und dann steht halt immer so in so kleinen Buchstaben, also im kleinen Buchstaben, kleine Zahl, T2 oder T3 und dann sind auch mal, wird auch angegeben, okay, ist da jetzt vielleicht doch mal so eine kleine seilversicherte Stelle dabei. Und aber ich denke, das ist in den meisten gängigen Planungs-Apps der Fall, also dass die Schwierigkeits gerade so angegeben sind. Es gibt natürlich auch die Angabe blau, rot, schwarz.
Angelehnt ans Skifahren, ne?
Ja, so ungefähr. Aber beim Wandern, also mir reicht es überhaupt gar nicht aus. Das ist viel zu groß. Also das, wie soll ich denn dann herausfinden? Also die Spannbreite zwischen, also im Schwarzen ist halt dann von von okay, Medium bis ganz schwierig, aber es kann ja dann schon auch zwischen vielleicht T2 und T4 oder 5 oder 6 variieren. Das ist ein totaler Wahnsinn. Also mir reicht es überhaupt nicht aus. Also wenn man irgendwo wandern geht und man sieht schwarz, okay, also halt eine Markierung schwarz, ist quasi der schwierigste Weg, Wanderweg sozusagen, dann sollte man natürlich wissen, bin ich halt schwarzen Wegen gewachsen, aber man weiß im Grunde auch immer noch nicht wirklich, was einen erwarten könnte. Also man muss dann immer noch mal tiefer reingehen. Und deswegen bin ich so Fan von dieser Schweizer Skala, weil das halt sehr ausdifferenziert ist. Also Rad mit Hund finde ich das viel besser und aussagekräftiger.
Jetzt habt ihr 7 Wochen vor der Nase gehabt. 7 Wochen im Prinzip Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja doch dann auch schon eine gewisse Struktur, weil du immer wusstest, wo ihr abends dann einkehren wollt. Hast du von Anfang an alles durchgeplant oder während des Unterwegsseins dann noch geplant, aufgrund der Erfahrung vielleicht, wie weit kommt ihr überhaupt an einem Tag oder so? Weil das stelle ich mir schon herausfordernd vor, das vorher alles so genau zu wissen und dass es dann tatsächlich auch alles so genau kommt.
Ja, das also ich habe die ersten 2 Wochen durchgeplant gehabt, auch mit Übernachtung. Aber da es empfiehlt sich generell, immer Pausentage zwischendrin einzuplanen. Also wenn man sagt, okay, 5 Tage am Stück wandern und dann immer mal einen Pausentag haben, den kann man dann auch mal ein bisschen schieben. Also zum Beispiel, wenn man dann merkt, okay, wir müssen nach Tag 3 dann schon mal eine Pause machen, hat man immer noch diesen einen Puffertag. Der ist hinten raus von der Planung. Dann muss man ab dem 5. Tag nicht alles neu planen, sondern man hat den Puffertag und genau, dann bleibt das erstmal so liegen. Genau, die ersten 2 Wochen eben, da waren wir in Voralpen, Karwendel und dann Südtirol. Und dann habe ich angefangen, mich weiter zu orientieren. Also ich hatte schon einen groben Verlauf im Blick. Ich wollte auf jeden Fall so viele Dolomiten wie möglich haben, weil ich halt ein riesiger Dolomiten-Fan bin und habe auch einige Naturparks untergebracht. Und dann wusste ich aber nicht genau, also im Trentino, wie es dann weitergeht. Ich wollte dann auf dem E5 weiter wandern. Also E5 ist ja sehr bekannt, diese Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran. Aber der E5 ist halt viel, viel länger. Viel, viel länger. Und ich glaube, der führt von Frankreich wirklich bis nach Verona. Und wir wollten eben auf diesen letzten Etappen auf dem E5 laufen. Aber wir waren schon relativ spät dran und dann hatten schon ein paar Hütten, waren schon drauf und dran zu schließen. Und dann war mir das alles zu unsicher und ich hatte auch keinen warmen Schlafsack mehr dabei. Also wir waren dann einfach nicht mehr so richtig flexibel. Dann habe ich das verworfen. Dann sind wir genau durch eher so waldiges Gebiet gelaufen, also durchs Trentino, sind nach Rovereto, dann zum Gardasee und dann vom Gardasee, also den Gardasee entlang, gen Süden und dann nach Verona. Und das war auch super schön. Also da habe ich Ecken kennengelernt, in denen ich noch niemals war. Und um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, dass auf ein paar Wegen auch sonst niemand so lange Zeit war, weil die teilweise so zugewachsen waren. Und dann lernst du halt dann doch neue Ecken kennen und hast auch so ein bisschen das Gefühl, als ob du so eine Entdeckerin bist. Waren auch so schöne Ecken dabei, von denen ich es niemals erwartet hätte, die dort vorzufinden. Also halt, ja, so östlich von der Brennerautobahn. Da gibt's auch echt ein paar schöne Ecken. Also vor Rovereto, das war richtig schön. Da haben wir auf einer Burg geschlafen zum Beispiel.
Aber auch eine Ecke, wo du ja nicht nur da im Außen Neues entdeckt hast, sondern vielleicht auch in dir selbst ein bisschen auch diese Sorge dann vor, nicht unberechtigt, unter anderem Bären, ne?
Ja, das wusste ich natürlich auch vorher gar nicht, also wie ich da drauf reagieren würde. Ich wusste natürlich, okay, im Trentino gab es Vorfälle, aber eigentlich eher auf der Westseite der Brennerautobahn. Das war immer so, solange ich auf der Ostseite bin, ist alles gut und auf der Westseite wird es vielleicht dann irgendwie schwieriger, die Situation. Aber ich hatte sogar schon Angst, als ich von Tirol nach Südtirol bin. Da war ich halt auch an dem Tag, waren wir unendlich lang unterwegs, quasi die Grenzüberquerung und dann waren wir, was weiß ich, einige, also viele, viele Stunden und viele Kilometer und Höhenmeter hoch und runter unterwegs. Und ich war dann einfach so fertig und dann hatte ich irgendwie das erste Mal den Gedanken, okay, hier könnten jetzt Bären sein. Aber da hatte ich es noch gut im Griff. Aber dann im Trentino hat es dann langsam angefangen und als wir dann wirklich über die Autobahn drüber sind und dann so nördlich vom Gardasee waren, ich hatte wirklich Angst. Das war so eine krasse Urangst, die ist so in mir hochgekrochen. Wir waren ja auch alleine. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man alleine ist, wenn man ja so leise ist. Ich meine, wenn man zusammen unterwegs ist mit einer anderen Person oder einer Gruppe, ist man laut und dann hat das so eine präventive Wirkung. Aber wenn man alleine ist, Ich habe dann den Hund halt voll gelabert, habe Lieder gesungen. Und dann irgendwann habe ich wirklich, ich hatte mein Handy, hatte ich so an so einer Schnur, hab's mir um die Schulter gehängt und habe dann wirklich den Podcast oder Podcasts gehört und die einfach auf laut gestellt.
Frei raus die ganze Zeit. Ne?
Genau. Einfach ja, auf jeden Fall. Ich höre deinen Podcast total gerne und dachte, okay, das ist eine gute Strategie. Aber dann habe ich doch wirklich immer mal wieder, also wir waren oft komplett alleine, also vor allem im Trentino, weil das wirklich unbegangen oder wenig begangene Wege waren. Aber dann kam dann auf einmal einfach so ein einzelner Mann um die Ecke, der hatte so einen Korb mit Pilzen in der Hand und war halt auch total verdutzt, dass er uns jetzt auf einmal hier trifft. Und wir waren verdutzt und dann dachte ich, okay, das, also meine Prävention funktioniert nicht, weil ich meine, der Wanderer hat uns jetzt nicht gehört oder der Pilzsammler. Und solche Situationen hatten wir dann ab und zu. Und dann sind wir wirklich auch mal so einen Bergwald hoch und dann sind wir an Höhlen vorbei. Also da hätten auf jeden Fall Bären reingepasst. Und Ralfi ist ja so neugierig und hat dann da noch hingezogen und wollte so reinschnuppern. Und ich muss zugeben, ich habe echt ein oder zweimal habe ich geweint. Also halt so, sind mir Tränen gelaufen vor Angst. Und dann muss man sich ja halt durchbeißen, weil es ja also eine Mischung aus irrational ist und dann doch auch begründet. Weil ich meine, mein Algorithmus hat mir ja schon immer vorher so ein paar Sachen in mein Handy reingespült, in mein Feed. Und ich wusste ja, was da los war. Und danach waren ja auch wieder Vorfälle. Also ja, es war krass, aber es war auch so eine sehr interessante Erfahrung. Und ich habe halt gespürt, dass der Hund natürlich meine Angst mitbekommen hat, aber er wusste ja nicht konkret, was jetzt das Problem ist. Und er ist immer vorausgegangen und hat mich einfach quasi mitgezogen. Also das war super gut. Das war irgendwie so eine krasse Teamarbeit.
Trotzdem die Ecke für dich jetzt nicht nur besonders und außergewöhnlich aufgrund dieser Gefahr, sondern eben auch aufgrund der Natur, weil es da eben auch so leer war.
Also grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass wir viele Abschnitte wirklich ja in einsam oder allein unterwegs waren sozusagen. Also es waren, wenn ich dann doch mal wieder auf Menschen getroffen bin, dann ist mir aufgefallen, boah, du warst doch jetzt, also die letzten Tage oder die letzten Stunden, da hast du keinen einzigen Menschen gesehen. Wie cool ist das eigentlich? Und das war auch im Trennen in den Dolomiten so. Also meistens ist es ja so, dass man wirklich dann viele Menschen trifft, wenn Bahnen in der Nähe sind. Und sobald die Bahnen irgendwie nicht so die Leute dann nicht mehr so tief reinbringen und man sich die Höhenmeter und den Zugang selber erarbeiten muss, dann ist es dann einfach schon viel einsamer.
Mir ging es so, als ich war in ähnliche Zeit, diese 8 Wochen, so durch Deutschland unterwegs. Hatte auch grob eine Route mir ausgedacht. Bin aber da so reingegangen mit so einem totalen Gefühl von, ey, jetzt habe ich so eine lange Zeit und es liegt eigentlich jetzt wie so ein offenes Buch vor mir. Es hat sich so toll angefühlt, also dieses Freiheitsgefühl zu haben und da so offen reinzugehen. Du warst so ein bisschen eingeschränkter, ja, mit dem Hund, aber hast du trotzdem das auch ähnlich verspürt, da, obwohl es die Alpen sind, so frei unterwegs zu sein, auch dein eigenes Tempo machen zu können, euer Tempo machen zu können und jetzt gar nicht so viel zu müssen?
Also es war auf jeden Fall, es war wunderschön, einfach zu wissen, dass wir jetzt einfach wochenlang unterwegs sind und ich wusste, dass wir ungefähr so Anfang Oktober zurück sein müssen, weil ich dann auch im November dann schon wieder neue Termine hatte. Ja, ich wusste, das ist jetzt unser Zeitraum und den können wir füllen. Wenn wir jetzt irgendwie Schwierigkeiten gehabt hätten mit der Zeit, dann hätte ich auch gesagt, okay, jetzt fahren wir halt nochmal irgendwie ein paar Kilometer mit dem Bus oder so. Also wir sind ganz wenig nur mit dem Bus gefahren, also wirklich nur ein paar Kilometer. Immer dann, wenn es halt einfach notwendig war. Aber ich hätte natürlich auch noch mehr abkürzen können, aber das war gar nicht notwendig. Es ist eher so, dass diese Alpenüberquerung oder überhaupt in den Alpen unterwegs sein, ich ziehe immer so ein bisschen oder versuche so den Vergleich zu ziehen mit einer Pilgerreise zum Beispiel. Also jetzt, was weiß ich, der Camino Frances in Nordspanien. Ich glaube, da kommt man wahrscheinlich eher in so ein Gefühl rein des Loslassens, weil die Wegstrecke so einfach ist und weil alles wirklich vorgegeben ist. Also das ist ganz klar, du gehst heute dorthin und morgen dorthin und du wirst da übernachten und wirst die Leute treffen und diese Gespräche führen, sage ich mal so ganz pauschal. Aber unsere Route war einfach nicht fix. Also das, und es war teilweise anspruchsvolles Gelände. Auch Wenn das T3 war, es war teilweise sehr anspruchsvoll und ich hatte immer quasi den, also ich war ja die Einzige, die Entscheidungen getroffen hat, auch wenn Ralf ab und zu auch wirklich Fährten, also Spuren gelesen hat und dann so einen richtigen Abzweig gefunden hat und so, also halt quasi anhand der unserer Vorgänger sozusagen, die Menschen, die vor uns unterwegs waren, der hat dann teilweise den richtigen Abzweig einfach so erschnüffelt und hat mich dann angeschaut und hat mir angedeutet, okay, wir müssen jetzt rechts lang. Und das war dann teilweise auch, es war auch richtig und es war einfach total cool, weil wir da auch gemeinsam irgendwie auch so ein bisschen Routen gelesen haben. Aber grundsätzlich war ich die Entscheiderin und wenn du alles selber entscheiden musst, alleine unterwegs bist und dann noch den Hund hast, dann hast du eben diese Verantwortung. Und ich hatte natürlich also unglaubliche Gefühle des Glücks. Aber die waren nicht, weil ich mich so, wie soll ich sagen, so frei gefühlt habe oder so, sondern weil wir das einfach so gut zusammen gemeistert haben. Und das waren dann so Momente, wo wir, was weiß ich, stundenlang gewandert sind. Irgendwie, was weiß ich, von einem Dorf ganz oben am Berg bis nach unten ins Tal zu einem Fluss. Und ich mich dann zufällig umgedreht habe und dann gesehen habe, was wir für Distanzen zurückgelegt haben. Also, und das alles in 4 Stunden. Und klar, wir waren unendlich fertig. Aber ich habe das gesehen und das sind so Momente, die haben mich also unfassbar glücklich und stolz gemacht. Und das und da Sonnenaufgänge und Untergänge, das sind, also dieses Gefühl von Freiheit, das kenne ich natürlich auch. Das hatte ich eher früher auf meinen Reisen, jetzt zum Beispiel in Afrika oder so, wo ich da halt als Studentin unterwegs war mit dem Bus und dann wusste, okay, ich habe keine Verpflichtungen und jetzt fahre ich mal mit dem Bus irgendwie in diesen Nationalpark und schaue mir den an und dann lasse ich mich einfach treiben. Aber so eine Alpenüberquerung ist trotzdem, wie soll ich sagen, es ist trotzdem eine seriöse Sache. Es ist wunderschön, aber es hat einen Anspruch und auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Und man muss immer das Wetter anschauen. Also das Wetter war einer der wichtigsten Faktoren, weil Gewitter muss man ausschließen, wenn man ins Hochgebirge will vor allem. Man muss dann immer Ausweichmöglichkeiten haben. Man muss immer wissen, welches Gelände erwartet uns, wie viel Wasser nehme ich mit, wo kann ich das Hundefutter auffüllen, wo werden wir übernachten? Klar, das habe ich natürlich immer Tage im Voraus dann geplant, nach den ersten 2 Wochen. Aber trotzdem, das war alles immer in meinem Kopf. Und deswegen, ich glaube, dieses locker flockig einfach so in den Tag hineinleben, das also kann ich mir nicht vorstellen bei einer Solo-Alpenüberquerung mit Hund. Da muss man vielleicht wirklich ganz einfache Wege gehen und wirklich überhaupt kein großes Ziel haben, sondern einfach losmarschieren. Aber ich hatte eben das Ziel.
Warum bist du aufgebrochen? Warum habt ihr das gemacht?
Das war ehrlich gesagt schon ganz lange mein Traum. Also ich bin ja 2004 nach München gezogen zum Studium und habe eben angefangen, in die Berge zu gehen. Und dann habe ich immer von Freunden so gehört, die das gemacht haben, damals auch mit Zelt und so. Und das fand ich halt sehr abenteuerlich. Aber irgendwie witzigerweise war ich dann eher erstmal auf der ganzen Welt unterwegs und habe da Trackings gemacht. Also zum Beispiel bin ich mit meinem damaligen Freund einmal komplett durch Patagonien durchgetrampt mit Zelt, sind immer wieder ins Gelände gegangen und haben da übernachtet, haben Vulkane bestiegen, sind aufs südliche patagonische Eisfeld gewandert und so. Wir haben ganz coole Sachen gemacht. In München oder als ich dann immer hier war, in Bayern, war ich viel klettern, habe Hochtouren gemacht, war eigentlich eher so auf anspruchsvolleren Routen unterwegs. Ja, aber dieser Wunsch, über die Alpen zu wandern, war immer da. Dieses Jahr, in dem wir das dann gemacht haben, hat sich es irgendwie richtig angefühlt. Und wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ich den Ralf dann hatte, weil ich in Ralf einfach so einen tollen Partner gefunden habe, mit dem ich mir das vorstellen konnte, so lange am Stück zu Fuß unterwegs zu sein.
Was hast du gelernt durch diese Alpenüberquerung? Also inwiefern hat die dich weitergebracht? War das ein tolles Erlebnis oder ist da noch mehr? Also muss es ja gar nicht sein, ne? Ein tolles Erlebnis, 7 tolle Wochen mit ganz vielen Eindrücken reichen ja auch. Aber hat es auf einer anderen Ebene auch noch Auswirkungen auf dich gehabt, dieses Abenteuer?
Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich eine Weitwanderin sein möchte oder bin. Das ist quasi, das ist, was mich so richtig glücklich macht. Dieses lange unterwegs sein, gerne allein mit dem Hund unterwegs sein. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Ich habe halt eben durch den Hund, muss ich mich ja auch eben anpassen, auch was den Anspruch anging und meine Ambitionen. Und irgendwie habe ich eh in den letzten Jahren und vor allem jetzt auch durch Ralfi gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so risikoliebend bin. Also ich mag schon Anspruchsvolles, aber ich finde es einfach total schön, in meiner Komfortzone zu bleiben und immer wieder so ein bisschen an meinen Grenzen zu kratzen, aber zu wissen, ich habe es im Griff. Das finde ich total schön. Und früher dachte ich immer, ich muss mich immer pushen. Ich müsste irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Wessen Erwartungen, keine Ahnung. Aber irgendwie dachte ich immer, ich muss irgendwie höher, weiter, schneller und krasser. Aber das ist jetzt gar nicht mehr. Also weiter vielleicht schon. Also, dass ich halt lange Distanzen zurücklegen will. Aber eben genau in dem Limit, das Ralfi und ich halt super gut bewältigen können. Was ich auch gemerkt habe, dass die Alpen für mich einfach so ein ganz wertvoller Resonanzraum sind. Ich bin so gefordert in meinen Kompetenzen, also Entscheidungskompetenzen und Planungskompetenz, Orientierung und so weiter. Und das ist einfach wunderschön. Und das ist, finde ich, gerade in den Alpen ist es besonders schön umzusetzen.
Es ist schön zu hören, dass du für dich da mit den Alpen so einen Raum gefunden hast, in dem du dich so wohlfühlst und vor allen Dingen, dass du da jetzt auch quasi an der Tür wohnst. Da wünsche ich dir und euch natürlich jetzt ganz viele weitere schöne Erfahrungen in den Alpen. Habt ihr was Besonderes vor, noch in den Alpen, vielleicht auch diesen Sommer?
Ja, wir haben im Sommer was vor. Das haben wir jetzt auch schon relativ fix geplant. Wir wollen die Schweiz durchqueren, weil ich ein großer Schweiz-Fan bin. Und da stehen natürlich mit die gewaltigsten Berge der Alpen. Und da gibt es die tollsten Panoramen zu bestaunen. Und wir wollen auf der Via Alpina einmal von der Ostschweiz in die Westschweiz wandern und sind da also ungefähr einen Monat unterwegs. Ja, und wir freuen uns total darauf. Oder ich meine, Ralf hat keine Ahnung von seinem Glück. Ich meine, ich weiß, dass er das liebt, dass er total gerne unterwegs ist und dass er halt einfach, also dass er halt, wenn er im Wandermodus ist, dann kriegt man ihn dann nicht raus. Also er weiß dann irgendwann, okay, gut, wir sind angekommen, das spürt er, aber solange wir irgendwo hinwandern, zieht er durch und dann drehen wir halt um oder sind an einem Pass angelangt und steigen wieder ab. Also das ist für ihn, also er hat quasi, ich weiß nicht, inwieweit man das als Verständnis beschreiben kann, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich einen Sinn einfach für die Berge hat und für das Wandern, für das Ankommen und natürlich dann auch für die wohlverdiente Pause. Das wird auf jeden Fall unser großes Sommerprojekt und ansonsten sind wir einfach so hier in Garmisch viel unterwegs, müssen natürlich auch ein bisschen trainieren, weil wir da auch eine gewisse Ausdauer brauchen, weil da auch relativ viele Höhenmeter dabei sind. Das sind so die Route, die wir jetzt haben, so 330 Kilometer und 17.000 Höhenmeter. Genau, und natürlich, also Schweiz könnte vom Wetter natürlich viel anspruchsvoller sein als die Dolomiten. Wir hatten ein super krasses Wetterglück in den Alpen, auf der Alpenüberquerung. Aber die Schweiz kann da viel anspruchsvoller sein, weil es auch teilweise höher gelegen ist und einfach viel alpiner ist. Ja, da wahrscheinlich auch starke Regenfälle zu erwarten sind. Und vielleicht auch im August dann auch schon mal Schneefälle. Also das ist nochmal, also es kommen dann noch mehr Faktoren hinzu. Obwohl ich auch bei der Alpenüberquerung da schon Grödeln, also so Spikes im Rucksack hatte und Handschuhe, weil ich halt für jede Eventualität gewappnet sein wollte. Und was auch ganz wichtig ist, also wenn es ums Wandern mit Hund geht, ich habe ja schon viel über die Pfoten gesprochen. Für den Hund muss man auch immer Schuhe, so kleine Hundeschuhe dabei haben, dass falls der Hund sich mal verletzt, dass man die Pfoten dann schützen kann. Und manche Hunde mögen auch oder akzeptieren das auch präventiv. Ralfi mag das gar nicht, präventiv Hundeschuhe anzuhaben, weil er dann nicht mehr so gut den Grip hat mit seinen Krallen. Aber wahrscheinlich kann man das den Hunden angewöhnen. Wenn das super scharfkantiges Geröll ist und so, dann ist natürlich die Verletzungsgefahr sehr hoch. Und generell, also halt Erste Hilfe ist für Hund und Mensch super essentiell. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, habe ich auch so eine Rettungstrage dabei. So ein Rettungsgeschirr, was ich mir über die Schultern so hängen kann. Und dann kann ich den Hund halt auch quasi bergen. Auf jeden Fall eine Hundedecke natürlich, die er auch halt gemütlich findet, sage ich mal, dass er die auch gerne annimmt und dass er so ein kleines Stück zu Hause auch dabei hat auf der Wanderung. Und halt für die Pfoten, wenn es dann doch mal regnet oder so, einfach so ein Tuch, dass man die Pfoten halt sauber machen kann, bevor man in die Hütte geht oder so. Also dass man einfach, also mir ist total wichtig auch mitzugeben, dass Respekt in den Bergen halt ganz, ganz wichtig ist. Vor allem eben auch, wenn man mit Hund unterwegs ist, weil Ja, weil das einfach noch eine Komponente in den Alpen ist. Die Alpen sind ja eh schon relativ überlaufen, sage ich mal, mit verschiedensten Parteien, mit Wanderern, mit Motorradfahrern, mit Fahrradfahrern, mit allem drum und dran. Und dann kommen noch die Hunde und es werden natürlich immer mehr Hunde. Und das ist ja auch wunderschön, weil, wie gesagt, mit Hunden ist es toll in den Bergen. Aber da muss halt ganz viel Respekt einfach mit dabei sein, dass man die Hunde bestenfalls an der Leine führt. Das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil Hunde natürlich jagen gehen können. Hunde können verloren gehen. Es sind echt viele Unfälle passiert schon mit Hunden, die abgestürzt sind, die sich verletzt haben, die nicht mehr gefunden werden konnten. Weil wenn sie halt einfach auf einer anderen Bergseite runterlaufen, dann hören sie einen ja nicht mehr. Man hört sie nicht mehr, man hat keinen Kontakt mehr. Also es sind schon echt schlimme Sachen passiert. Ich bin total dafür, die Hunde halt an der Leine zu halten. Und nur wenn sie wirklich perfekt hören, kann man auf sicheren Etappen, kann man, also sicher in dem Sinne, dass es nicht absturzgefährdet ist, kann man den Hund vielleicht von alleine lassen. Das ist sicher eine strittige Aussage, aber ich meine, man sollte sich vielleicht, bevor man mit dem Hund dann in die Berge geht und auch schwierige Sachen macht, fragen, würde ich hier mein Kind ungesichert gehen lassen, ja oder nein? Und danach würde ich auch handeln, wie ich mit meinem Hund dann da vorgehe. Wenn man den Hund an einem Geschirr hat, an einem guten, gut sitzenden Geschirr, kann man ihn halt gut halten und man kann auch Abstürze damit verhindern. Ja, das ist für mich noch eine ganz wichtige Sache, weil Hunde können natürlich auch Steinschlag auslösen. Also wenn Hunde einfach in irgendwelche Schuttreißen oder so laufen oder auf Grate oder so, können die natürlich auch Steine lösen und die können auf andere Wanderer und Wanderinnen fallen. Also es gibt sehr, sehr viel zu beachten. Deswegen, also so eine Alpenüberquerung mit Hund ist wirklich, also es ist wahnsinnig schön, aber es ist auch ein gutes Stück Arbeit, die aber dann, also es wird belohnt mit den tollsten Erlebnissen.
Nadine, ganz herzlichen Dank für den Einblick und das Gespräch. Danke dir.
Vielen, vielen Dank. Dir auch und deine Familie, eine ganz tolle Zeit in Costa Rica.
Ich habe es in der Anmoderation gesagt, es gibt an dieser Stelle nochmal Informationen zu dem Buch, das Nadine geschrieben hat über ihr Abenteuer Alpenüberquerung. Dieses Buch heißt »Mein Glück hat 4 Pfoten. Wie ich mit meinem Hund über die Alpen wanderte«. Erscheint in 3 Tagen im Malik Verlag. Bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt, und mehr über Nadine erfahrt ihr, wenn ihr einfach mal nach Nadine Regel im Internet sucht. Oder du besuchst direkt ihre Website nadineregel.com. Nadine Regel zusammengeschrieben.com. In den Newsletter dieser Woche, der ja immer am Sonntag erscheint und der immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast enthält, packe ich neben all dem, was ich gerade gesagt habe, auch nochmal einen Link rein zu einem Online-Stammtisch, den Nadine macht mit den Munich Mountain Girls, für den du dich anmelden kannst, kostenlos, und einen Link zu den Vortragsterminen, die auf ihrer Verlagsseite zu finden sind. Und einen Link zu der Hundevermittlung, bei der Nadine Ralfi gefunden hat. Den Newsletter kannst du abonnieren unter christophförster.com/frei raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst, entweder am Freitag für eine kurze Folge aus der Try-Day-Reihe oder am nächsten Dienstag in die große Folge der Woche. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit. Hearts entwined, the oldest love feels new.